Ich habe fast den Eindruck, dass es ein bisschen privat ist, aber gibt es irgendjemanden, der seinen Brief mit uns teilen möchte, Krishna, oder? Alex, du? Bist du sicher? Ja? Gut, stellst du dich vielleicht hier, dass man dich hört? Brauchst du eine Lesebrille?
Nee. Super. Lieber Krishna, ich verneige mich vor deinen Lotusfüßen. Die Prüfung meines jetzigen Lebens steht nun direkt vor mir. Ich fand die tatsächlichen Momente, die wir beide gemeinsam verbrachten, viel zu kurz und fühle mich noch nicht bereit, diese letzte Prüfung zu bestehen. Ich versuchte nur mit, wenn überhaupt, halbem Herzen dich zu erreichen, um mit dir in der ewigen Gegenwart verbunden zu sein. Doch zu viel hat mich immer wieder von dir weggetragen. Nichts von alledem wird mir in den nächsten 7 Tagen helfen können. Bitte sei barmherzig, dies alles endgültig loszulassen, um volle Anhaftung an deine Lotusfüße erreichen zu können. Jetzt liegt alles in deinen Händen und es scheint mir das erste Mal zu sein, dass ich davon überzeugt bin. Die Anhaftung an die Lotusfüße Srila Prabhupads und meinen spirituellen Meister sind die einzige Qualifikation, die ich für diese Prüfung mitbringen kann. Bitte sei mir barmherzig.
Dankeschön. Ja, ja. Wenn man sich in diesen Augenblick herein vertiefen kann, dann ist man, sagen wir mal, sehr, sehr bewegt. Und als ich letztes Jahr in Mumbai war, hatte ich mich verabredet mit Radhanath Maharaj. Ich war in einer Behandlung gewesen, einer ayurvedischen Behandlung. Und wir hatten uns für den nächsten Tag verabredet. Ich habe aber nochmal angerufen, um zu fragen, ob die Verabredung auch klappen könnte, weil in Bombay also so viele unvorhergesehene Dinge immer wieder geschehen. Positive Dinge, aber auch unerwartete Dinge. Es ist wirklich ein sehr interessanter Ort zum Predigen, sagen wir mal so. Und mir wurde dann mitgeteilt, dass ich mich nicht mit Radhanath Maharaj treffen könnte, weil er um 1 Uhr morgens nach Pune aufgebrochen war. Die 23, eine seiner Schülerinnen, eine 23-Jährige, hatte in der Nacht den Körper aufgegeben. Und er war jetzt davon in Kenntnis gesetzt worden, oder was? Es war am Abend. Er war in Kenntnis gesetzt worden und hatte sich dann entschlossen, die Nacht rüber durchzufahren und am Morgen bei den Bestattungszeremonien dabei zu sein. Diese Schülerin hatte einen sehr zerbrechlichen Körper gehabt. Aber nicht so, dass irgendjemand mit ihrem vorzeitigen Ableben gerechnet hätte. Sie war so am Mittag zu ihrer Mutter gekommen. Janava heißt die, eine sehr fortgeschrittene Devotin. Janava. Und hatte zu ihrer Mutter gesagt: Mutter, ich bin sehr froh, ich habe gerade die Prüfung, das Examen bestanden, das entscheidende Examen. Und da hat gesagt: Schön. Aber jetzt ist Mittagszeit, möchtest du nicht essen? Sie sagte: Nein, ich fühle mich nicht zum Essen. Und die Mutter dachte sich: Klar, sie ist so aufgeregt und so freudig. Dann übergab sich die Tochter eine Stunde später im Badezimmer und es war Blut in ihrem Erbrochenen. Und dann sagte die Mutter: Du, mir kommt das alles schleierhaft vor. Denn einen Monat davor war ihre Tochter mit der Pilgerfahrt in Vrindavan gewesen. Und ihre Tochter war nicht überall mit hingereist, weil sie sich manchmal schwach fühlte. Ich glaube, sie hieß Rasa Sundari. Ich weiß jetzt aber nicht ganz. Shyam Sundari sogar. Shyam Sundari. Sie hatte, die Devotees waren dann auf Yatra gegangen, also hatten die heiligen Orte gesehen, und Shyam Sundari stand die ganze Zeit für Stunden vor Radha Shyam Sundar und betete. Ihre Mutter hörte davon, von anderen Devotees, und einmal, als sie zurückgekommen war von der Pilgerreise, fragte sie Shyam Sundari: So viele Stunden betest du vor den Devis, um was betest du denn? Ja, sagte Shyam Sundari, ich bete zu Shyam Sundar, dass Shyam Sundar mich von der Welt nimmt, bevor du von der Welt gehst und bevor mein Guru Maharaj von der Welt geht. Und so sagte sie. Sie dachte sich, wie kannst du den Herrn um sowas bitten? Was ist denn mit mir, wenn du den Körper verlässt, bevor ich gehe? Es ist ja unnatürlich. Die Tochter sollte den Tod der Mutter sehen oder erleben, nicht umgekehrt. Die Mutter, da die viel älter ist, sollte nicht den Tod der Tochter erleben. Shyam Sundari sagte, du hast so viele Töchter, wird es nicht so viel ausmachen. Denn all die Leute von Pune und die jungen Mädchen von Pune beziehen sich auf dich wie eine Mutter, wie eine Tochter auf die Mutter. Und mein Guru Maharaj hat auch so viele spirituelle Töchter. Aber ich habe nur eine Mutter und einen Guru Maharaj. Sie hatte also jeden Tag gebetet, weil sie innerlich so eine innere Blutung oder so hatte, also so Organblutung, dass sie den Körper verlassen würde vor ihrer Mutter. Und Krishna nahm sie an diesem Tag beim Wort. Ihre Mutter sagte, lass uns lieber eine Krankenschwester holen, vielleicht ist da irgendetwas, was man jetzt machen muss. Die Krankenschwester kam und sagte, sie muss sofort ins Hospital. Und schon auf dem Weg zum Hospital verlor sie das erste Mal das Bewusstsein. Als sie im Hospital anlangte, konnte sie gerade darum bitten, dass ihr Bibek ihr gebracht wird, und fing an zu chanten und dann ins Bewusstlose überzugehen. Und dann gab sie den Körper auf. Glorreich, chantend, schaute so ein kleines Bild an von Bhopal, und gab so den Körper auf. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Reaktion in den Pune Devotees auslöste. Ich war eine Woche später in den Universitäten in Pune am Predigen und habe auch zu den Devotees gesprochen. Das war das Thema, dass diese große Seele sich gewünscht hatte, ihren Körper schon vorher aufzugeben, bevor sie dieses Leid erleben würde, ihre Mutter und ihren spirituellen Meister gehen zu sehen. Ich persönlich denke, dass wir alle in der gleichen Situation sind. Wir werden den physischen Körper aufgeben. Es ist jetzt die Frage, ob wir vorbereitet sind darauf, ob wir uns eingestellt haben darauf, ob wir, sagen wir, in diesem Leben uns gut vorbereitet haben im spirituellen Leben. Wenn wir darüber über Hingabe sprechen, über, sagen wir mal, die höhere Verbindung mit Krishna, sollten wir nie denken, dass das ein Luxusgedanke ist. Ja, dieser Gedanke ist notwendig. Und er ist wichtig. Denn wir alle werden auch wie dieses junge Mädchen, von dem, also sie hat gerade ihr Examen gemacht und ich kannte sie so aus den Augenwinkeln, da kommen ja immer so viele Devotees und Fragen ein, aber ich habe mir dann ein Bild geben lassen von ihr und kann mich erinnern, mit ihr kurz einmal gesprochen zu haben. Und dann sind diese Devotees da nicht mehr da. Und ich möchte euch wirklich bitten, bei diesem Seminar das Thema Zuflucht suchen und angenommen werden nicht so theoretisch zu betrachten und vor allen Dingen nicht mit einschlafender Haltung. Denn es ist etwas, was sehr wichtig ist. Etwas, was es ist wichtig ist, dass wir uns damit jetzt auseinandersetzen und jetzt uns darauf einstellen, mit diesen Dingen umzugehen. Deswegen machen wir auch diese Übungsblätter. Haben wir diese Übungsblätter hergestellt. Wir haben ein neues Übungsblatt. Aber das ist schon da. Gut, das habt ihr schon verteilt. Ich möchte euch bitten, dieses Übungsblatt durchzugehen und darüber nachzudenken. Und diese Übungsblätter sind so gedacht, dass man manche dieser Übungen oder Vorschläge, die man hat, in seinem Leben zur Anwendung bringt. Ich weiß, dass manche Devotees von euch vorher aufbrechen müssen, zum Beispiel unsere beiden sehr talentierten Yoga-Lehrer, Mike und Silvi. Ihr fahrt, soviel ich gehört habe, heute Abend schon weiter. Und auch Chandravali. Vielleicht könnt ihr oder wollt ihr eure Adressen Saranandi geben, sodass sie euch die noch kommenden Übungsblätter dann zuschickt. Mit, dann könnt ihr üben bei euch zu Hause. Ihr könnt das ja bei Saranandi, die schickt euch das dann zu. Ja. Oder vielleicht willst du die vorbeibringen, Alex. Oder so. Das sind ja jetzt erst, wie viele haben wir jetzt? Zwei. Morgen werden wir den Angelpunkt des ganzen Sharanagati-Prozesses durchnehmen, nämlich den Krishna als Erhalter im Leben anzuschauen, anzunehmen. Das ist sehr wichtig, auch für uns, die wir arbeiten und ein Einkommen verdienen. Wie soll man Krishna als den Erhalter im Leben ansehen? Ich habe mir Folgendes gedacht. Ich stand vor der Wahl, jetzt noch anzufangen mit diesem Prinzip, aber ich denke ehrlich gesagt, dass wir heute 30 Minuten vorher enden. Ich glaube, das geht normalerweise bis 18.30 Uhr, oder? 18. Bis 18 Uhr. Och, dann sind wir ja total. Also unglaublich. Ich bin von einer Pünktlichkeit beseelt, die sehr atypisch ist. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind jetzt irgendwelche Fragen noch zu den Themen? Eine Ansage bestimmt. Eine Frage? Oh, ja.
Ja, Muni ist ja gerade nicht da. Das ja. Ist keine Ansage, die Tine.
Ja.
Zu weit weg. Warum scheiden so viele Devotees oder sogar einzige Exoten Devotees mit dem Versuch, alles Krishna zu geben, sich völlig von dem abhängig zu machen? Also finanziell oder auch sonst. Also an Krishna kann es ja nicht liegen, also liegt es ja an.
Warum scheitern viele bei diesem Versuch, sich abhängig zu machen von Krishna? An Krishna kann es nicht liegen. Ich möchte die Frage dann stellen, liegt es nur an uns? Ich bin sehr dankbar für diese Frage, weil diese Frage mich die letzten Monate sehr bewegt hat. Man hat ja immer im spirituellen Leben so Forschungsprojekte. Ich denke, es liegt weder an Krishna noch ganz allein an uns, sondern es liegt an Umständen, die ich hier genauer umreißen möchte. Zunächst einmal können wir davon ausgehen, dass jeder Einzelne, der zur menschlichen Lebensform kommt, auf einem Entwicklungsweg ist. Die vedischen Schriften sagen, dass davor so und so viele Millionen von Wasserlebewesen kamen und dann langsam Menschen, also Insekten und dann Tiere und dann die Menschen. Jeder, der die menschliche Lebensform erreicht, ist auf einem Evolutionsweg. Nun, ein Mensch, der in diesem menschlichen Leben einen spirituellen Pfad aufgreift, wird eine ganz besondere Evolution haben. Es ist bei vielen Menschen so, die sich für den spirituellen Pfad entscheiden, dass sie eine Art Resonanz verspüren, wenn nicht sogar ein Wiedererkennen in der großen Tiefe ihres Herzens. Und sie erkennen wieder, das ist etwas, was mich sehr bewegt. Ich glaube, ohne dieses Wiedererkennen ist es gar nicht möglich, zu einem spirituellen Weg wie dem Krishna-Bewusstsein zu kommen, der ja zunächst einmal nicht unmittelbar in deiner Kultur drin liegt. Ich muss mich immer daran erinnern, als mich mein Vater einmal gefragt hatte, was ich am Morgen machen würde, als ich mich vor einer Tulasi-Pflanze, der Tulasi-Pflanze verneigte. Ich habe gesagt, ich bringe Tulasi meine Ehrerbietung dar. Ökologischer Gedanke, sagte mein Vater. Ich sagte, nein, es ist kein ökologisches Motiv. Es ist, dass man also die Natur achtet und so. Das ist ein großer Devotee von Krishna. Aber es ist doch eine Pflanze. Ja, Hingabe zu Krishna ist nicht bedeckt, ist nicht begrenzt, Vater. Dann sagte mein Vater so richtig liebenswürdig und glaubst du das wirklich? Also das wollte er richtig liebenswürdig wissen. Gesagt, ja, die Seele ist überall. Ja, weiß ich, das glaube ich auch. Aber und ich sah so richtig, dass er das nicht, das war ein Konzept, es ging einfach nicht. Zu denken. Es war nicht denkbar für ihn. Ich sagte, für mich ist es sehr denkbar. Mein Vater sagte, wir sind doch sehr verschieden voneinander. Ich habe lange über diese Sache nachgedacht und gemerkt, dass in mir eine bestimmte Entwicklung ist, sodass es ist ja schon ein gewisser Sprung. Also es ist schon was Besonderes, sich vor einer Pflanze zu verneigen. Das ist aber sehr, sehr klar für mich. No problem. Es ist mit großer Hingabe und Liebe tut man es. Also Tulsi ist, ja. So, da muss eine andere Entwicklung vorgelegt sein als bei anderen Menschen, eben auch beim Vater. Und das ist ein Gedanke, den ich euch gerne mitgeben möchte. Wir haben alle eine Entwicklung, die es uns möglich macht, uns angezogen zu fühlen, zum Krishna-Bewusstsein und da einzusteigen. Aber, und jetzt kommt die Antwort auf Gaura Shiromanis Frage, zusammen mit unseren, dem, was wir so, sagen wir mal, an spirituellen Dingen in dieses Leben mit hineinbringen, bringen wir auch unsere Hindernisse in unserem kosmischen Gepäck mit. Nicht nur die angenehmen Sachen, sondern da ist der kleine Neider, der kleine Selbstbestimmende, der kleine oder große Controlletti. All das bringen wir auch noch mit. Wir werden irgendwann in unserer spirituellen Entwicklung an das Hindernis kommen, was wir im letzten Leben noch nicht geschafft haben. Das wird sich plötzlich vor uns aufbauen. Und wir werden sagen, wir werden es wieder entweder bewusst wiedererkennen, dass wenn wir sehr sensibel sind, here it comes again, ein alter Freund oder Freund wieder, der wieder da ist, oder wir werden unbewusst es wiedererkennen und sagen, ach, das ist zu hart, das kann ich nicht nehmen. Denk an das Beispiel von Bilva Mangala Thakur. Er war in seinem vergangenen Leben Schüler von Somagiri und sehr beflissen in seinen spirituellen Übungen, hatte aber eine große Anhaftung ans andere Geschlecht. Er war sozusagen von dem, hatte große Verhaftung an das geschlechtliche Leben. Er wurde dann wiedergeboren als Sohn reicher Eltern und erfuhr dort das Gleiche. Konnte sich mit seiner Frau nicht zufrieden geben, sondern suchte auch noch eine Frau, die die Künste des Fleisches beherrschte, auf eine Prostituierte im Wald. Eines Abends, es war eine dunkle Gewitternacht, es war der Todestag seines Vaters, also der war da gerade gestorben, wurde Bilva Mangala von unbändigen Wünschen und Drängen gepackt und ging dann zur Chintamani, indem er ganz viele Hindernisse überwand. Also er schwamm durch einen Fluss hindurch, wurde fast zerrissen von Wölfen und stand dann plötzlich endlich vor ihrer Tür, klopfte an und Chintamani machte auf und Bilva Mangala strömte ihr Duft entgegen und er war ganz begierig und Chintamani fragte ihn, was willst du denn zu so später Stunde bei so einem Unwetter? Die Gemeinschaft mit dir, sagte Bilva Mangala. Und da sagt, und da, dann sagte Chintamani etwas. Sie sagte, ach Bilva Mangala, wenn du mit der gleichen Entschlossenheit, die du aufbringst, um diesem physischen Körper ein paar Freuden abzugewinnen, dich um deine Selbstverwirklichung kümmern wolltest, wärst du schon längst selbstverwirklicht. Als Chintamani das sagte, ging für Bilva Mangala ein Fenster auf. Ein Fenster, was in die Vergangenheit, also was den Blick freigab in die Vergangenheit. Und er sah nicht Chintamani, die sprach, sondern er sah Somagiri, seinen spirituellen Meister aus dem letzten Leben, der genau diesen entscheidenden Schlüsselsatz zu ihm gesagt hatte. Ach, Bilva Mangala, wenn du mit der gleichen Entschlossenheit, die du aufbringst, um deinen zeitweiligen Körper Freuden abzugewinnen, dein ewiges Wohl, deiner Selbstverwirklichung nachgehen würdest, so wärst du schon lange selbstverwirklicht. Das saß. Also Bilva Mangala wurde erfasst von dem Wiedererkennen einer Unterweisung, die so richtig war, die so wohlwollend war, die so liebevoll war und die ihn im tiefsten Inneren erkannte und verstand. Und er sagte, sorry, dass ich so dumm sein konnte, noch heute vorbeizukommen. Ich werde nie wieder vorbeikommen. Ich werde mich auf den Weg nach Vrindavan machen. Und ich möchte euch weiter erzählen. Er ging dann nach Vrindavan. Er unterlag noch einmal einer ähnlichen Versuchung, die er aber auch wieder, sagen wir mal, bestand. Er kam siegreich als er hervor und wurde dann der große Bilva Mangala, der das Krishna Kanamrita schrieb, wo er direkte Offenbarung Krishnas aufschrieb. So, ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle gerufen werden und alle diesem Ruf antworten, dass wir aber alle zu unseren Hindernissen kommen, den Kardinalhindernissen. Und sehr oft ist es so, wenn diese Hindernisse auftreten, dass die so stark sind, dass wir dann sehr genau nachdenken müssen und sehr genau unsere Motivation prüfen müssen. Und wir werden Folgendes wohl tun müssen. Wir werden Hilfe entgegennehmen müssen, um diese Hindernisse zu überwinden, um den Durchbruch dann zu machen. Das geht nicht von alleine. Da brauchen wir die Hilfe. Und da muss ein bescheidenes sich anvertrauen erfolgen. Und dann müssen wir auch unsere ganze Entschlossenheit auf dieses Hindernis, also darauf richten, dieses Hindernis überwinden zu wollen. Ich habe diese Hindernisse offenbaren sich dem aufstrebenden Sadaka nicht immer mit einem hässlichen, berechnenden Grinsen, sondern mit, du hast doch jetzt diese Position, du hast doch das schon erreicht, du bist doch schon so weit. Sie hüllen sich ein, sodass wir sie nicht so leicht sehen können. Diese Hindernisse kämpfen mit Verkleidungen und mit Waffen, die wir, die also darauf ausgesetzt sind, den Sieg über uns zu errichten. Denn es ist niemand anderes, der dort gegen uns kämpft, als die ewige Maya, die Kraft des Herrn, die sehr, sehr stark ist, die wegziehende Kraft, die verhüllende Kraft, die unser Bewusstsein zunächst einmal bedeckt und dann anfängt zu ziehen, wenn wir nicht mehr so stark sind. Deswegen ist für den Devotee, sagen wir mal, so wichtig, einen Guru anzunehmen, aber nicht auf abendländische Art und Weise als der Bestätigende, sondern auch als derjenige, der uns dem bescheiden hinweist auf Hindernisse, die zu machen sind. Manchmal sehr feinstofflich, weil wir sonst ja nicht hören können. Ja. Es ist wirklich dieses Hindernis, soll ich mich Krishna anvertrauen oder nicht? Soll ich loslassen von meinem eigenen falschen Ego und einfach ein Diener Gottes werden. Das ist so eine schwere, das ist nicht etwas Unanspruchsvolles, das ist etwas sehr Anspruchsvolles. So, ich denke, mit anderen Worten, viele kommen und machen weiter auf ihrem spirituellen Weg, kommen auch wirklich weiter und entwickeln neue Sukritis, neue Errungenschaften auf ihrem spirituellen Weg, kommen dann aber irgendwann zu der Grenze, die sie im nächsten Leben aufs Neue ansehen werden, weil sie vor der Grenze kehrt machen und wieder zurückgehen. Deswegen hat Prabhupada immer gesagt, sein spiritueller Meister wiederholt und hat gesagt, letztendlich suchen wir nicht nach den vielen Sternen, sondern nach dem einen Mond. Also der Devotee, der sich Krishna ganz hingibt, ist eine Rarität. Aber die anderen sind wertvolle Sterne, die weiterreisen und die weitergehen in diesem Leben und die wir unterstützen müssen. Sie sind Sterne, Stars, Kinder der Unsterblichkeit, die schon sehr stark anfangen zu blinken. Also ich würde Folgendes sagen, lasst uns nicht diejenigen, die es nicht schaffen, bekritteln, sondern lasst sie uns bewundern, dass sie so weit gegangen sind. Nicht viel weiter, als sie letztes Mal schon waren.
Wäre nicht eine logische Konsequenz daraus, dass wenn ich jetzt als Devotee erkenne, naja, also ich bin in der Evolution zum spirituellen Menschen noch nicht so weit fortgeschritten, anstatt jetzt dann also sinnloserweise gleich das höchste Ziel anzustreben, völlige Selbsterwerfung, nämlich lieber ein kleineres Ziel, weil sonst hätte ich doch nur frustriert und das kleine erreiche ich dann nicht, vielleicht nur halbe Hingabe oder so.
Krishna macht einen wichtigen Punkt. Also, Gaurishi Romanisa, ich wiederhole das für die kassettenhörende Nachwelt. Krishna macht einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Er fragte, ja, wenn es jetzt so wenige schaffen, sollte man denn fälschlich denken, also fälschlich immer nur das Höchste wollen, sollte man nicht nur halbe Hingabe dann machen? Es ist interessant, dass aus der spirituellen Logik Krishnas halbe oder ganze Hingabe, natürlich sieht Krishna das, aber es ist nicht das, was Krishna von uns, also Krishna sieht das doch anders. Er sagt, man soll stetig sein in der eigenen Position, in der eigenen Befähigkeit. Und das wird von mir als wirkliche Frömmigkeit bezeichnet. Während dann, wenn man aus seiner Position herausspringt, dies als Gottlosigkeit bezeichnet wird. Mit anderen Worten, der Sanskrit-Text ist ein bisschen klar, ich kann sie dir mal geben zum Durchlesen, das ist wirklich wichtig, ein wichtiger Text für deine Frage. 11. Kanto, 21. Kapitel, Text 2, kann man sich auch merken, 11, dann 21, ist ja fast wie 11, nur dass da eine 2 ist und nicht eine 1. Und dann nochmal die 2, so hat man es. Da sagt Krishna, dass man entsprechend seiner Position ihn verehren sollte. Entsprechend seiner Situation. Und so, in der Situation, in der man ist, wenn man da ist und das, was man fähig ist, tut, wird man mehr und mehr geläutert.
Also auf Deutsch. Volle Hingabe ist für diese Person nicht das Gleiche.
Ja, ganz genau. Dass man in dem Rahmen, in dem man das macht, ist genauso wie, das kennen wir ja, wenn jemand frisch zum Krishna-Bewusstsein kommt, dann sagen wir 8 Runden. Dann kommt die Person zurück, lieber erstmal 2 gute Runden am Tag. Und so. Nicht? Und dann tut sich das Volumen vergrößern und dann kommt man, geht es weiter. Nicht? So ist es auch. Jeder von uns hat eine bestimmte Kapazität und wir sollten in dieser Kapazität uns Krishna hingeben. Und dann machen wir Erfolgserlebnisse und dann wollen wir weitergehen. Ist ja ganz logisch. Weil es schmeckt ja so süß, der Geschmack der Bhakti. Gut, ihr Lieben. Ich denke, dass ich dann hier eine kleine Pause unternehme. Also Pause ist nicht das Wort. Stopp sogar machen für den heutigen Tag. Es geht weiter um 19 Uhr mit der Abendartig, wenn das schon zu früh ist. Um 19.30 Uhr machen wir dann einen Bhajan-Abend, wo wir versuchen, Gadadhar zu gewinnen, Bhajan zu singen. Wir werden auch die Gorahari Bhajan Band, werdet ihr auch erleben können heute. Gorahari Bhajan Band. Wir machen das im Tempelraum vor den Detis. Und morgen geht es wieder weiter. Ich habe gedacht, um 9.30 Uhr. Nicht sonst ist das alles zu eilig und man schleift die Runden durch. Das ist ja 9.30 Uhr, kommt bitte 9.30 Uhr und nicht 9 Uhr morgen. Morgen Abend haben wir denn ein tolles Programm, es lebe das Theater. Und yes. Schön, alles Liebe und Gute und Hare Krishna.